Als ich am 7.3.1987 den Grundstein für meine heutige Firma Arktis.de GmbH gelegt habe, da gab es noch kein iPhone. Da gab es auch kein Internet und die wenigsten Menschen in Deutschland hatten überhaupt einen Computer. Und dieser Podcast steht unter dem Motto: Alles wird anders, die Arktis-Gründerstory. Hi, ich bin Rainer Wolf, Inhaber und Gründer der Arktis.de GmbH und schon seit fast 40 Jahren am Markt. Und ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, weil ich einfach so ein bisschen über 40 Jahre Unternehmertum hier mit euch beratschlagen, beziehungsweise ich euch erzählen möchte. Ihr merkt schon, ich bin noch ein bisschen nervös, obwohl ich eigentlich schon seit vielen Jahren einen Videotutorial-Kurs auf YouTube gebe unter meinem Namen Rainer Wolf. Aber irgendwie fühlt sich das heute alles so ein bisschen besonders an. Ein eigener Podcast, den hatte ich schon mal vor vielen Jahren, aber irgendwie ist das heute anders. Auch der Ort, wo ich hier sitze in diesem Büro, das ist das Büro meines ehemaligen, leider verstorbenen Kollegen Dirk Schäfers. Und das Büro steht seit 2 Jahren eigentlich leer und ich habe jetzt hier ein Podcast-Studio eingerichtet. Und das sind so die ganzen Geschichten, die mir bei Arktis so passiert sind. Und wenn ich daran denke, kriege ich direkt schon wieder eine Gänsehaut. Und diese Geschichten möchte ich mit euch teilen. Und als erstes erzähle ich euch die Gründerstory von Arktis. Im Alter von 12 Jahren, jetzt gehe ich ganz weit zurück, aber nur zum Kontext mäßig, habe ich das erste Mal überhaupt die Erfahrung mit einem Computer gemacht. Das war ja damals noch die Zeit, es gab halt nichts, kein Internet, geschweige denn Mobiltelefone, das war alles Science Fiction. Und Computer gab es eigentlich auch so gut wie gar nicht. Und ich war bei Quelle gewesen, ich glaube, das war nach der Schule, ich war so um die 12, ich habe dort einen VC20. Das war damals so ein Homecomputer mit 2 Kilobyte Speicher, den habe ich damals dort gesehen und ich war einfach fasziniert, dass man programmieren konnte, dass man quasi einfache Bewegungen machen konnte. Es war eigentlich nichts anderes als einfach ein paar Textsymbole, die dann geswitcht sind in der Programmiersprache Basic und ja, ich war angefixt. Ich war angefixt vom Computerzeitalter und es hatte niemand bei mir in der Klasse damals einen Computer und alle haben auch gedacht, was redet der denn da? Meine Eltern haben mich auch für bekloppt erklärt und haben gesagt, lass den Mann mal reden, den Jungen da. Und ja, ich war auf jeden Fall angefixt, ich habe alle mein Taschengeld zusammengekramt, ich habe mir an Geschenken nichts anderes zum Geburtstag gewünscht als einfach Geld für diesen Computer und dann habe ich mir diesen Computer geholt und bin halt diesem Virus der Computerei verfallen. Und nachdem ich mich spielerisch also rangetastet habe, kam nach kurzer Zeit ja der C64 raus. Viele Ältere unter euch werden ihn noch kennen. Mein Gott, ich bin jetzt auch schon 57, das ist schon so lange her. Und das war damals so die Zeit, wo halt die Personal Computer rauskamen. Und ja, das war halt das Nonplusultra, der C64 mit Soundeffekten. Und man konnte die ersten Spiele dort spielen und da hatte entsprechend natürlich mehr Speicher. Auch diesen C64 habe ich erstmal nur so zum Spaß natürlich genutzt, wobei ich dann relativ schnell auf den Trip gekommen bin, dass man, das waren damals Kassetten, wo die Daten drauf gespeichert wurden, dass man die wunderbar auch nutzen konnte, um auf dem Schulhof zu tauschen, um sich so die Taschengeldkasse etwas aufzubessern. Das hat dann letztlich irgendwann mal zu einem Polizeieinsatz bei uns, bei meinen Eltern im Schlafzimmer geführt, weil der Verkauf von Raubkopien war natürlich strafbar. Ich war mir überhaupt keiner Schuld bewusst, weil damals das Thema Raubkopien eigentlich noch nicht so, ja, in aller Welt war, in aller Munde. Das war einfach ein neues Thema und meine Eltern waren total überfordert damals mit dem, dass plötzlich die Polizei bei uns steht mit zum Thema Hausdurchsuchung. Und das war also eine wilde Zeit auf jeden Fall. Und irgendwann so mit 16 habe ich mir dann doch gedacht, ich muss jetzt mal seriöser werden in dem Bereich und habe dann mit dem Commodore Amiga, der dann als nächstes kam, habe ich dann angefangen, ja, eigentlich schon in Anführungsstrichen professionell Programme zu entwickeln. Das waren also ich nicht selber, sondern das waren Schulkollegen von mir, die ich angesprochen habe, weil ich gemerkt habe, dass die entsprechende Fähigkeiten haben, so die ersten Programme zu schreiben. Und ich war immer gut im Vermarkten. Und ja, das war dann so mein Part. Ich habe immer versucht, Leute zu finden, die irgendwie was programmieren konnten und habe das dann schön gelabelt, ein schönes Handbuch zugeschrieben, eine kleine Verpackung gebastelt und habe das dann verkauft. Und zunächst über entsprechende Kleinanzeigen, das waren so 5-D-Marks-Anzeigen in Zeitschriften und es gab damals die Happy Computer, das war damals, glaube ich, so, wo ich mich dran erinnere, eins der ersten Magazine und da habe ich halt so ganz kleine Anzeigen gemacht und dann habe ich quasi diese selbstgemachten Programme verkauft. Eins der ersten Titel hieß zum Beispiel Return to Earth, das war so unser Bestseller damals und das war so eine Art Science-Fiction-Schachspiel und da war ich halt sehr gut drin im Vermarkten. Und dann hat das Ganze Form und Gestalt angenommen und meine Eltern habe ich immer so ein bisschen genötigt, dann diese Disketten, es waren so 3,5 Zoll Disketten, es gab ja noch keine CDs, zu kopieren. Bei mir im Kinderzimmer hat das Ganze stattgefunden. Man muss sich das so vorstellen, dass bei mir zu Hause der ganze Flur hin zum Badezimmer alles voll stand mit irgendwelchen Disketten und entsprechend Softwareprodukten. Und ja, meine Eltern halt, wenn sie nachts mal, ich sag mal, auf Toilette mussten, dann schon mal über das ein oder andere stolperten darf, was ich da hingepackt hatte. Also es wurde schon ein bisschen eng bei uns zu Hause. Und irgendwann hatten meine Eltern Besuch von einem befreundeten Ehepaar, das war ein Steuerberater. Und mein Vater erwähnte dann irgendwie so, ja, mein Sohn macht so ein bisschen was mit Software. Das Ganze muss mal irgendwie, glaube ich, mal geordnet werden. Ich glaube, das muss dann doch mal richtig beim Finanzamt mal eingereicht werden. Und ja, der sagte dann so, ja, komm mal vorbei. Ich gucke mir das mal an. Man sollte natürlich auch auf jeden Fall erstmal sein Handy auf lautlos stellen, so. Fehler beim Podcasting, immer das Handy auf lautlos. Also jedenfalls kam dann die Geschichte, dass der Steuerberater dann sagte so, ey, komm doch mal nach Münster, ich schaue mir mal deine Unterlagen an. Und ja, ich kam dann nach Münster, habe dann entsprechend erstmal eine Kiste, das waren übrigens gerade meine Eltern, die da angerufen haben. Ich rufe sie danach diesen Podcast zurück. Und jedenfalls war ich dann in Münster mit dieser Kiste voll entsprechender Belege und ja, er hat nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil er gesehen hat, was wir da für Umsätze damals schon realisiert haben. Das war also schon richtig heftig, was damals schon in meinem Kinderzimmer da gelaufen ist, und er hatte mir dann doch dringend mal ans Herz gelegt, das Ganze mal in seriöse Bahnen zu leiten. Und er sagte dann, okay, Junge, melde mal ein Gewerbe an und mach das Ganze richtig. Und dementsprechend bin ich dann am 7.3.1987, das war der Tag meiner Erdkunde-Abiturprüfung, das war die letzte Abiturprüfung, bin ich dann nach der Schule zum Gewerbeamt gegangen. Ich hatte 20 D-Mark waren es in der Tasche, ein Euro gab es da noch nicht. Und ja, mit diesen 20 D-Mark bin ich dann losgetigert und habe mein erstes Gewerbe angemeldet, meinen Gewerbeschein geholt. Und mit diesem Gewerbeschein habe ich dann offiziell mein Business, das war quasi die Grundlage für meine spätere Firma, das war also noch eine Einzelunternehmung. Und ja, und dann ist das Ganze weiter gewachsen mit Commodore Amiga Software. Das war so, ja, das war damals der coolste Computer schlechthin. Er hatte einfach einen coolen Sound, coole Grafik, das, was man heute so, ja, cool kann man es heute nicht bezeichnen, es war so Klötzchen, die Buick-Grafik irgendwo, aber das war damals so das Nonplusultra. Und ja, da haben wir dann entsprechend Softwareprodukte für angeboten. Das waren so Produkte, so Steuererklärungssoftware, Raum und Design. Das war so eine Einrichtungssoftware, Translate-It. Das war so ein Sprachübersetzer. Und diese Programme haben wir gemacht. Und ja, das lief ganz gut. Die Anzeigen wurden schon langsam ein bisschen größer. Mittlerweile hatten wir schon so, ja, so kleine Achtelseite, so kleine Zeitschriftenanzeigen, so Achtelseitengröße Anzeigen gemacht. Es gab ja noch keinen Digitaldruck damals, ne? Man musste, wenn man eine Werbung in einer Zeitschrift schaltet, noch immer zum örtlichen Belichter-Service gehen. Das war bei mir die Firma Bense, wo ich sehr viel Zeit in meiner Kindheit verbracht habe. Und bei der Firma Bense habe ich dann auf Agfa-Belichtern wurde dann entsprechend eine Folie belichtet und diese Folie in Vierfachausfertigung für CMYK, also für jede Farbe wurde eine Folie belichtet, wurde diese Folie dann in einen Briefumschlag gesteckt und dann in die entsprechende Zeitschrift geschickt. Und dort wurde das Ganze dann montiert. Und so sind damals Werbeanzeigen in Zeitschriften geschaltet worden. Es gab ja kein Internet. Und dementsprechend haben wir natürlich in diesen kleinen Anzeigen Werbung gemacht für unser Sortiment. Das waren mittlerweile schon so 30, 40 Produkte. Und ja, da habe ich dann so kleine Mini-Heftchen, kleine Kataloge gedruckt, die ersten, die es waren. Das waren nichts anderes als irgendwelche DIN A4-Blätter, die wir dann kopiert haben, später dann gedruckt haben, wo dann die einzelnen Programme aufgeführt waren. Und das waren hauptsächlich sogenannte Public-Domain-Programme. Also Programme, die frei zugänglich waren. Heutzutage würde man einfach auf irgendeine Seite gehen und die Produkte dann oder die Programme dann downloaden. Aber damals war das noch ein kostbares Gut. Es gab da die sogenannten Fred-Fisch-Disketten. Der Fred Fisch war so der Vorreiter der Public-Domain-Szene. Der hat also quasi alles, was kostenfrei war, gesammelt und dann entsprechend auf diesen Disketten zur Verfügung gestellt. Und ja, und wir haben es dann durch unseren Kopierservice weiterverkauft. Und ja, diese Disketten waren natürlich auch ein begehrtes Gut damals. Ich kann mich da an eine Szene erinnern. Das war, wie gesagt, ich war gerade 18 und meine Eltern haben mich auch tatkräftig unterstützt, weil ich musste zu der Zeit oder kurz danach, ja, also anderthalb Jahre später auch zur Bundeswehr. Das gab es ja damals noch, die Wehrpflicht, und kommt ja sehr wahrscheinlich bald wieder. Das waren 15 Monate, wo ich immer nach Wuppertal und später nach Borken fahren musste. Und in der Zeit haben meine Eltern zu Hause die Stellung gehalten und diese Disketten für mich kopiert. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, wo wir einfach akuten Diskettennotstand hatten. Ich habe immer versucht, alle Disketten, die es im Umkreis gab, irgendwo aufzukaufen. Und mein Vater und ich, wir sind zum Allkauf damals gegangen und standen dort an der Kasse in der frisch gegründeten Computerabteilung. Und ich fragte so, hey Leute, habt ihr Disketten? Ja, Disketten haben wir. Und dann kam der Spruch, die Frage, wie viel brauchen Sie denn? Jetzt die Antwort, alle. Ich fand das einfach toll zu sagen, alle. Und er lächelte natürlich hinter der Theke und ich war ja, wie gesagt, mit 18, 19, das war ja noch, ich war noch ein Jungspund und ich meinte aber wirklich alle. Und man hat dann wirklich alle Disketten in diesem Allkauf zusammengekratzt. Ich glaube, es waren irgendwie so 1600 Disketten oder irgendwie sowas, die dort vorrätig waren und ich habe diese Disketten dann komplett einfach mitgenommen. Natürlich bezahlt. Und so habe ich dann Nachschub bekommen für Disketten. Und später ging es dann so, dass ich dann auch auf Messen war, also besonders die CeBIT-Messe, wo ich als, als Besucher war, um günstige Lieferanten für diese Disketten zu bekommen. Weil Disketten war wirklich das A und O. Unser Kopierservice lief im vollen Gange, weil wir hatten mittlerweile so, ich glaube, es hatte so 6, 7 von diesen Amiga-Computern hatte ich bei mir stehen zu Hause und da liefen einfach immer die Diskettenlaufwerke, dass die von einer Diskette auf die andere die Produkte dann, die entsprechenden Softwareprodukte dann kopiert haben und ja, da brauchte ich halt entsprechenden Nachschub. Und auf der CeBIT-Messe bin ich dann entsprechend die großen Hersteller abgeklappert. Wie gesagt, ich war ja der Youngster. Ich war ja irgendwie, ne, mit 19 Jahren wird man ja auch noch nicht immer so ganz für voll genommen. Und da gab es dann auch so lustige Gespräche, wo ich dann bei der Firma Sentinel zum Beispiel am Stand war, wo ich dann auch über ein Volumen von 30.000 Disketten pro Monat gesprochen habe. Und der Verkäufer, das war so ein gediegener Geschäftsmann, der saß mir da gegenüber und der belächelte mich auch erstmal nur. Und hatte mich dann auch nicht wirklich für voll genommen. Aber wir haben dann halt nach der CeBIT-Messe wirklich diese Bestellung aufgegeben. Und dann kamen Monat für Monat 30.000 Disketten mit einem riesigen Sentinel-LKW bei uns die kleine Auffahrt im Wohngebiet hochgefahren bei meinen Eltern. Und blockierten quasi erstmal die ganze Nachbarschaft. Und das war schon ziemlich spektakulär, ne? Und das waren also so die Zeiten, wo quasi, das war so die Start-up-Zeit bei mir, wo das Ganze dann quasi erstmal richtig Fahrt aufnahm. Und dann dauerte es auch nicht mehr lange, bis dann kurze Zeit später meine GmbH gegründet wurde, weil mein Steuerberater doch der Meinung war, dass man einfach mehr auf Sicherheit gehen sollte. Und mit einer Einzelunternehmung mit der vollen Haftbarkeit war das natürlich so eine Geschichte. Und dementsprechend ist dann die Wolf Software und Design GmbH gegründet worden und spätestens da waren wir dann wirklich so im professionellen Bereich angekommen. Wir waren oft auf Messen. Computermessen war damals das A und O. Das waren so die Happenings. Da hat man sich getroffen. Das war dann so eine Messe damals, kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. So eine Messe, die fand dann so ein, zweimal im Jahr statt. Vor allem die Kölner Mac und beziehungsweise die Kölner Amiga-Messe war es ja erst. Kann ich mir noch sehr gut vorstellen. Amiga 89 fingen schon die ersten Messen an. Da, wir waren mit unserem Stand, das war so ein 12 bis 24 Quadratmeter Stand, waren wir vor Ort. Wir hatten unser komplettes Equipment zusammengepackt in einem großen LKW. Wir haben Wochen im Vorfeld Disketten kopiert und uns für diese Messe vorbereitet. Wir haben spezielle Kataloge gedruckt, die dann später schon ein bisschen professioneller aussahen, weil mit der Zeit kam halt auch der entsprechende Digitaldruck dann auf und überhaupt konnten wir uns mal vierfarbige Kataloge leisten. Das erste waren ja wirklich nur so einfach kopierte Seiten. Und wir packten also palettenweise die Kataloge für die Messe entsprechend in den LKW und die ganze Ware und Karten dann nach Köln. Mit unserem ganzen Team, wir waren damals so 12 Leute waren wir dann doch schon auf der Messe und haben uns entsprechend vorbereitet. Und am ersten Messetag, ich gucke aus dem Fenster und da steht dann der ganze Vorhof voll mit Menschen. Da standen wohl 10.000 Menschen und die warteten alle auf Einlass. Und meine Vorgabe war es damals, ich habe meinen Leuten gesagt, ich hatte so 4 Katalogverteiler dabei, ich sage, Leute, alle, die reinkommen, die kriegen alle unseren Katalog. Und zwar habe ich damals firmiert unter dem Label Oase Software. Oase, quellfrische Software. Oase war so das Label meiner Firma Wolf Software und Design GmbH. Und ich sage, alle müssen diesen Oase-Katalog haben. Und meine Leute haben wirklich alles gegeben, dass wirklich nicht jeder hat den Katalog bekommen, aber viele. Und diese Messe, da haben wir dann immer wirklich so das ganze Jahr von gezerrt, weil alle Leute, die diesen Katalog mitgenommen haben, die haben halt Ja, die haben halt wirklich dann die nächsten Monate daraus bestellt. Das heißt, die haben dann geguckt, auf der letzten Seite war so eine Bestellkarte, die konnte man ausschneiden. Diese Bestellkarte hat man uns dann per Brief geschickt, Bargeld beigelegt oder gefaxt. Fax war natürlich damals auch schon ein relativ neues, frisches Medium. Und so sind die Bestellungen dann bei uns reingekommen. Und dementsprechend waren die Messen total wichtig. Plus, dass wir auf diesen Messen selber verkaufen konnten. Und das war spannend. Ich weiß noch, in Köln. Wir waren bei dieser Messe. Es war, glaube ich, ja, das war die zweite Messe, wo ich dann dran teilgenommen habe. Und wir waren mit der Firma Wolf Software da, mit dem Label Oase. Und dann hatte ich so einen Konkurrenten. Und der hieß damals Stefan Ossowskis Schatztruhe. Und ich muss sagen, ich kann meinem Konkurrenten so viel verdanken. Ohne den wäre ich nicht heute da, wo ich bin. Weil man orientiert sich ja immer so ein bisschen an der Konkurrenz, man bettelt sich. Und ich habe irgendwie festgestellt über die Laufe der Jahre, dass wenn man immer so ja, ein Feindbild in Anführungsstrichen hat oder wenn man irgendjemanden hat, mit dem man sich betteln kann, dann wird man ja selber besser. Man misst sich an ihm, man versucht besser zu sein und man tritt sich so selbst in den Arsch, zu Deutsch, um einfach noch mehr aus sich herauszuholen. Und so war es dann auch da. Wir haben uns bis aufs Blut gebettelt. Der eine hat den anderen nachgemacht. Wir haben zum Beispiel das Programm Raum und Design rausgebracht, diese Inneneinrichtungssoftware. Dann bringt Stefan Ossowski den Inneneinrichter raus. Stefan Ossowski bringt irgendeinen Übersetzer raus. Wir bringen Translated raus. Und so ging das immer weiter. Und das gleiche auch mit den Anzeigen. Wir machen eine halbe Seite Werbung. Stefan macht eine ganze Seite Werbung. Wir machen zwei Seiten Werbung. Er macht vier Seiten Werbung. Das eskalierte nachher so weit, dass wir, ich glaube, in einer Amiga-Zeitschrift mal 32 Seiten Werbung am Stück hatten und dann irgendwie 28 Seiten von Stefan Ossowski folgten oder von mir so 38. Auf jeden Fall haben wir uns gegenseitig so hochgeschaukelt, dass wir natürlich auch bei den Kunden als die beiden Big Player am Markt wahrgenommen wurden. Und so sind wir beide natürlich gewachsen. Und auch auf diesen Messen haben wir uns natürlich bis aufs Blut gebettelt, weil wir ähnliche Produkte hatten. Der eine verkauft sein Raum und Design für 10 Mark, der andere dann für 9 Mark 50. Und so ging es immer weiter. Und auf diesen Messen haben wir richtig, richtig Umsatz gemacht. Und ich muss sagen, ich bin ja auch meinem Vater sehr dankbar, der mich immer auf den Messen, auf den Amiga-Messen begleitet hat und von dem ich wirklich viel lernen konnte. Auch lebenstechnischer Wert zum Beispiel hat er mir so die Lebensweisheit auch mitgegeben, dass man wirklich auch so, ja wirklich alle Menschen gleich behandelt. Ne? Also es gibt nicht das von oben herab. Und das hat man auch auf diesen Messen immer gesehen. Er hat sich immer sehr schnell mit der Klofrau angefreundet, sage ich jetzt mal, und dem Aufzugswärter. Das waren letztlich immer die wichtigsten Menschen da, ne? Und die haben sich auch total gefreut. Und die waren immer so, morgens waren die immer glücklich und zufrieden, wenn man mit ihnen gesprochen hat, wenn man ihnen Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und somit hatten wir immer Wechselgeld am Stand. Wir konnten immer mal eben schnell vor der Klofrau fragen, hey, wir brauchen mal ein bisschen Wechselgeld. Oder wir brauchten einen freien Aufzug, um Ware, den Nachschub zu bekommen. Und das war auf jeden Fall eine spannende Erkenntnis irgendwo. Und das hat man auf jeden Fall auch generell gelernt, dass man allen Leuten auf Augenhöhe begegnen muss. Und das finde ich eigentlich immer so wichtig, weil doch so viele Menschen eigentlich irgendwie in einer Phase ihres Lebens dann einfach immer abheben. Und das finde ich völlig ungerechtfertigt. Also ich finde immer, egal welche Tätigkeit man macht, es ist alles irgendwie gleichwertig. Und alles hat so eine Daseinsberechtigung. Und das habe ich dann da gelernt. Und mein Vater war derjenige, der dann quasi auf dem Messestand immer bei uns gesessen hat und auf das Geld aufgepasst hat. Und Geld heißt, wir haben damals immer nur, es war immer Bargeld. Auf diesen Messen wurde gekauft und die Leute standen in Dreierreihen bei uns vor dem Messestand und haben uns quasi die Scheine, D-Mark-Scheine ja damals, zugeworfen. Und wir haben in Kartons haben wir das Geld eingesammelt, das war irre. Und zwischendurch ist mein Vater mal mit so einem vollen Karton mit Geld immer wieder losgerannt, um ihn irgendwie noch zu sichern und dann abends natürlich mit nach Hause zu nehmen. Aber wir hatten einen Abend, ich glaube, es war irgendwie mal der zweite oder dritte Messeabend, da hat er es nicht geschafft, nach Hause zu fahren, beziehungsweise auch gar nicht an dem Tag, glaube ich, zu kommen. Jedenfalls hatten wir das ganze Geld bei uns und wir haben dieses Geld mit ins Hotelzimmer genommen. Und Stefan Ossowski hatte das Hotel direkt an der Messe, das schöne Hyatt Hotel. Und ich weiß noch, ich habe total neidisch geguckt. Er ging in das Hyatt Hotel, wünschte uns einen schönen Abend. Es war abends, es war schon dämmerig. Das Hotel war imposant beleuchtet und ich habe irgendwie ein Faible für schöne Hotels. Ich weiß nicht, das hat mir damals schon, war mir so ein Dorn im Auge. Er hat dieses tolle Hotel und wir hatten so eine Art Absteige in Köln-Deutz, ein bisschen entfernt. Wir mussten erst noch mit der S-Bahn fahren, um da hinzukommen. Und das war so ein Hotel mit irgendwie, weiß nicht, 30 D-Mark die Nacht. Das war schon damals viel für mich. Und es war halt auch nichts Gescheites, aber wir hatten dann dieses Hotelzimmer. Und an diesem zweiten Messeabend haben wir das Geld von dem Umsatz des Messetags mitgenommen und auf in einem Zimmer haben wir uns getroffen. Ich glaube, es war sogar mein Zimmer. Und da haben wir uns mit dem ganzen Team getroffen vor Ort. Und wir waren dann in diesem Zimmer mit 10 Leuten. Und dann haben wir das ganze Geld auf dem Bett ausgekippt und haben so schöne Türmchen geschichtet. Wir fühlten uns so ein bisschen so wie im Mafia-Film. Und während wir dann diese Häufchen dann gebildet haben und das Geld gezählt haben, haben wir dann die Minibar mal überfallen und hatten dann noch einen sehr entspannten, schönen Abend und haben viel Spaß gehabt. Und das sind so Momente, die man einfach nicht vergisst. Und das war einfach so ein Moment, wow. Wir machen richtig viel Kohle mit dem, was wir tun. Und das war für mich natürlich in den jungen Jahren, war das der Hammer. Und ich war natürlich total geflasht von diesen Geldstapeln, das, was man nur so aus Filmen kannte. Am nächsten Morgen kam auch mein Vater direkt wieder zur Messe, hat das Geld direkt einkassiert und wir fühlten uns alle wohler, dass es dann in Sicherheit bringen konnte. Und das war also so ein einschneidender Moment. Und das waren die Messen, die natürlich im Laufe der Jahre immer weniger wurden. Und dann kam halt auch irgendwann mal das Internet dazu. Und da waren wir halt ganz früh dabei. Ich weiß noch, jedem, den ich erzählt habe, es gab auch diesen Film im Kino, das war, ich glaube, DEFCON 4 oder so hieß der, das war, wo irgendwie so ein Junge noch einen Atomkrieg irgendwie verhindert hatte, der fast per DFÜ-Modem oder so angezettelt wurde. Es waren ja damals diese Akustikkoppler. Man musste eine Nummer wählen mit dem Telefon, dann hörte man einen Piepton, dann musste man den Telefonhörer auf einen entsprechenden Akustikkoppler stecken und am Gegengerät das Gleiche dann. Und so konnte man dann kommunizieren. Und da gab es sogenannte, das waren so Mailboxen. Cobra Box Hagen zum Beispiel, sagt man noch was. Das war so eine Box in Hagen. Das war quasi so ein Chatroom quasi. Hört sich an wie Darknet, aber war einfach ein ganz normaler Chat, so ein Forum, wo man halt in verschiedene Themen ja sich treffen konnte und austauschen konnte. Und das war halt die Magie. Das war noch vor Internet, das war noch CompuServe und Co. hieß es ja damals alles noch. Und jedenfalls gab es dann irgendwann das Internet. Und ich war, wie gesagt, damals oft bei der Firma Bense, die bei uns im Ort waren. Die waren auch schon sehr fortschrittlich mit ihren Agfa-Belichtern waren die dabei und die haben hauptsächlich Apple Macintosh-Produkte verkauft. Der Mac-Markt war mir da noch total fern und wir hatten ja alles nur auf Amiga-Basis. Aber ich war trotzdem fasziniert von diesen Mac-Geräten. Das war alles immer so ein bisschen, ja, so was Besonderes. Irgendwie lag da immer so ein Flair bei Bense in der Luft und ich fühlte mich da heimisch und habe oft nach der Schule da gesessen und auch später immer, also über Jahre war ich immer bei der Firma Bense und so habe ich mich dann selber auch dem Macintosh genähert. Und irgendwann habe ich dann von meinem erwirtschafteten Geld auch so ein Mac Classic gekauft. Das war so eine Brotdose oder so. Ja, es war so ein kleiner Kompaktrechner. Und die Brotdose war ja der C64 vorher, der Amiga. Ich vertausche es. Ja, jedenfalls habe ich da dann meine Anzeigen drauf gemacht auf diesem Mac-Rechner. Und so habe ich dann quasi einen Zugang zum Apple Macintosh-Markt bekommen und war selber völlig fasziniert vom Mac und seinen Möglichkeiten mit der Maus, mit der Bedienung. Das war also voll meins. Und dementsprechend habe ich dann Amiga-Software verkauft, aber auf dem Mac habe ich die ganze Werbung dafür dann geschaltet und die Anzeigen entworfen. Aber das waren so meine ersten Kontakte zum Mac. Und ja, dann kam halt die Situation, dass Commodore in Schlingern geriet. Und es wurde alles ein bisschen schwierig. Es wurden kaum noch Commodore-Rechner verkauft. Eine Pleite lag in der Luft. Und so kam es ja auch später, dass Commodore später pleite wurde. Und wir mussten uns was einfallen lassen. Und wir haben ja Oasis-Software verkauft. Und dann kam die Idee, ja, wir verkaufen jetzt über unsere Firma Wolf Software Oasis-Software. Aber wir müssen ja irgendwie mehr vom Kuchen haben. Was können wir tun? Und dann wäre doch naheliegend, die Produkte der Konkurrenz zu verkaufen. Aber wir können ja jetzt nicht Stefan Ossowskis Schatztruhe neben Oase-Produkten verkaufen. Das klingt ja nach Verrat. Das können wir nicht machen. Dafür war ja auch die Battle damals zu stark. Und ja, dementsprechend haben wir uns gedacht, okay, wir haben die Firma Oase, quellfrische Software. Wir machen einfach eine neue Firma auf. Oase, quellfrische Software, Gegenstück, Oase, Wärme, Kälte, Arktis, eiskalte Software. Und so ist dann Arktis entstanden. Und bei Arktis haben wir dann Oase-Produkte verkauft und Stefan Ossowskis Schatztruhe-Produkte. Er hat zwar ein bisschen seltsam geguckt erst, dass ich quasi bei ihm eingekauft habe, aber er hat das Prinzip verstanden und er war, glaube ich, ganz glücklich über den zusätzlichen Umsatz, weil er letztlich ja im gleichen Malheur war wie wir, weil der Amiga-Markt ja am Schwächeln war. Ja, und so ist die Firma Arktis entstanden. Und dann kam eben das Internet auf und wir waren einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Online-Shop. Weil damals, ich bin zur Firma Bense gegangen und Firma Bense sagte, oh hey, wir wollen auch Internet haben, das ist sowas Neues, eine neue Technologie. Ich sage, ja, da bin ich dabei. Ich nehme arktis.de, Benze hatte damals Benze.net oder Benze.de und Neo, das war noch eine zweite Firma von denen, haben die angemeldet. Und wir hätten alle Domains dieser Welt kriegen können. Es war alles frei. Alle Domains, weil wir waren ja mit die Ersten. Es hatte niemand Internet. Wir haben ja die Domain arctis.de in der gleichen Woche angemeldet wie Apple seine Domain apple.com. Das war Wildwestzeit. Man hätte alles kriegen können und natürlich entsprechend später teuer verkaufen können. Hätte, hätte. Man hat nicht dran gedacht. Man hatte auch nicht so an den Erfolg des Internets gedacht. Das war ja vorher das Thema mit Faxen. Es gab auch mal die Phase des Faxabrufes. Da hat man eine Nummer gewählt. Dann hat sich ein Faxgerät gemeldet, hat einem ein Blatt Papier geschickt mit einem Menü. Da musste man dieses Menü, musste man die Nummer raussuchen von dem entsprechenden Menüpunkt, den man haben möchte. Man muss wieder eine Nummer wählen. Dann kommt das nächste Fax mit dem entsprechenden Untermenü. Das ging also hin und her. Das waren also die Vorläufer vom Internet, dieses mit dem Faxabruf. War natürlich zeitintensiv und auch Riesenverschwendung von Toner und hat sich letztlich ja auch nicht durchgesetzt. Aber das waren so die Vorläufer, wo wir natürlich auch dabei waren. Und ich habe mir damals schon das Motto, alles wird anders, über mein Büro gehängt. Und zwar in dem Zeitpunkt, wo wir irgendwann, als meine Eltern dann mal sagten, das kam ja auch noch dazwischen, dass die dann irgendwann sagten, so Junge, es wird Zeit mal, Büroräume zu suchen, weil mittlerweile wurden wir dann doch so groß und es war natürlich entsprechend auch viel los. Das war also eher noch vor den ganzen Messen und so, dass die dann sagten, so Junge, such dir mal was Eigenes. Und daraufhin habe ich mir dann auch in jungen Jahren ein Einfamilienhaus in Rosenthal-Osterweg kaufen können, dank der Erfolge der Messen. Und in diesem Einfamilienhaus bin ich dann mit meinem Team eingezogen und dort haben wir quasi so ein bisschen WG-mäßig fast schon gehaust. Ein Mitarbeiter kam an einem Morgen mit seinem kompletten Hausstand vorbei, weil er von seiner Freundin rausgeschmissen wurde. Egal, komm, zieh ins Wohnzimmer ein, das passt schon. Da stand dann noch ein Billardtisch. Wir hatten viele kleine Büros, weil vorher in diesem Einfamilienhaus eine Familie mit 5 Kindern wohnte. Und ja, wir haben dann quasi das richtige Startup-Feeling da erlebt. Das war mitten im Wohngebiet hier in Rosenthal-Osterweg. Und dementsprechend waren die Nachbarn natürlich gar nicht davon erbaut, dass wir dann auch zu unchristlichen Zeiten gearbeitet haben. Also wir haben einfach gearbeitet, wann wir wollten, egal ob Tag oder nachts. 1000 LKWs kamen vorbei, haben uns mit Ware beliefert, neue Disketten oder natürlich auch dann die Sachen, die wir dann verschickt haben, mussten wieder verschickt werden. Das war also eine wilde Zeit. Das war dann aber zum Beispiel so, irgendwie, wir haben uns getroffen, irgendjemand hatte Geburtstag, das Team kam zusammen, wir haben ein bisschen gefeiert, ein bisschen gegrillt, ein bisschen was getrunken, Spaß gehabt und dann irgendwann nachts um 1 Uhr haben sich die Ersten hingelegt und haben gesagt, nö, eigentlich schlafen wollen wir nicht, wir können noch ein bisschen arbeiten. Und dann fingen wir dann an, nachts um 1 Uhr Disketten zu kopieren, bis in aller Frühe. Und ja, so lief das dann damals. Wir waren alle hyped, würde man heute sagen. Wir waren alle Feuer und Flamme, wir brannten für das, was wir machen. Und da wir ja mit nach Oase dann auch Arctis dann hatten, mit 2 Firmen am Start waren, war da richtig Feuer in der Bude. Das waren echt wunderschöne Zeiten. Und auch das Team von damals, das hielt irgendwie zusammen wie Pech und Schwefel. Das war ein ganz besonderes Team, an das ich mich noch sehr gerne erinnere. Und auch die Leute, wenn man sie immer mal wieder spricht von damals, die sind genauso hyped immer noch. Die sagten, das war eine ganz tolle, besondere Zeit. Es war so eine magische Zeit. Und ich glaube, jedes Startup hat mal so eine Phase, wo es einfach irgendwie magisch ist, wo es einfach ja, perfekt ist. Und dann kommt irgendwann so die Phase, wo das alles professioneller wird und mehr alltäglich wird und wo es einfach so einen gewissen Rhythmus bekommt. Und das wollte ich nie haben. Ich wollte immer so dieses Startup-Feeling beibehalten. Und das ist halt echt schwierig immer über die Laufe der Jahre gewesen. Und dementsprechend ja, habe ich natürlich auch schon mal mit dem einen oder anderen personalmäßigen Rückschlag im Laufe der nächsten Jahre dann leben und arbeiten müssen. Aber das gehört halt dazu. Man muss sich halt, man entwickelt sich ja weiter. Man bleibt ja auch nicht 18, man entwickelt sich ja auch vom Intellekt weiter und man hat andere Ansichten. Und ja, ich wollte aber diese Magie wollte ich festhalten. Ich wollte diese Entwicklung eigentlich genauso weitermachen. Und jedenfalls waren wir in diesem Einfamilienhaus, haben uns da breit gemacht, haben die ganze Nachbarschaft so ein bisschen blockiert, auch deren Garagen mit unseren Waren und haben da unser Unternehmen aufgebaut. Und dann kam der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen größer, professioneller werden, wir brauchen eine Halle. Und die Firma Tobit Software sitzt hier einen Ort weiter bei mir und es war so eine nächste Inspiration von mir, wo ich oft vorbeigefahren bin und wo ich einfach fasziniert war von dem Firmengebäude. Ganz futuristisches Firmengebäude, viel Stahl, Wellblech, Glas, einfach ein futuristisches Firmengebäude, so wie ich es mir auch immer gewünscht hätte, nur in viel, viel größer natürlich. Und meine Vorgabe war so ein bisschen, hey, ich möchte sowas haben wie Tobit Software. Bin zum Architekten hin, der gleiche Architekt wie Tobit damals, und der sagte mir, klar, wir bauen dir das. Und da habe ich gesagt, ich habe aber nur das Budget. Kein Problem. Ich glaube, es waren damals, 600.000 D-Mark wollte ich bezahlen für das Haus. Und er sagte, gar kein Problem, baue ich dir dafür. Und dann kam die Planung. Und dann kam aber ein Angebot, was quasi doppelt so teuer war. Und das war ein bisschen kurios, weil der Architekt dann entsprechend natürlich auch gleich die Gebührenrechnung mitgeschickt hat für das Angebot auf Grundlage des doppelt so teuren Angebotes. Und ja, und mir natürlich direkt klar war, dass ich das niemals bezahlen konnte. Das fand ich so ein bisschen schade. Und ich habe den Architekten bezahlt. Ich habe jetzt nicht irgendwie einen Rechtsstreit angefangen oder so, weil ich einfach nicht der Typ bin, der irgendwie so streitbar ist. Ich versuche immer generell immer allem Übel so ein bisschen so aus dem Weg zu gehen und einfach eine Gentleman-Agreement-Lösung zu finden. Ich weiß, das ist nicht immer richtig. Ich weiß auch, dass das sicherlich finanziell nicht immer der richtige Weg ist, aber schont meine Nerven und ich möchte mich lieber auf positive Dinge im Leben konzentrieren als auf Rechtsstreitigkeiten. Und dementsprechend habe ich gegen lauten Protest meines Vaters den Architekten dann in voller Höhe zwar bezahlt, aber das Firmengebäude haben wir dann so nicht gebaut. Wir haben einfach einen Schnitt durch die Mitte gemacht und haben die Hälfte gebaut. Für 600.000 D-Mark. Und so ist jetzt mein Firmengebäude entstanden, in dem ich jetzt sitze und auch meinen Podcast hier aufnehme. Das Gebäude der Firma Arktis.de GmbH. Und über die Laufe der Jahre ist natürlich dann noch ein Anbau dazugekommen und noch der Arktis Beach. Aber das war so der große Schritt vom Einfamilienhaus, von der Startup-Phase zum richtigen Unternehmen. Und das war schwierig. Ich weiß noch, meine Mitarbeiter, als wir mitten im Umzug waren und als meine Mitarbeiter ersten Mal hier waren, den ersten Tag im Büro gearbeitet haben, war eine seltsame Stille. Weil vorher hockten wir quasi immer alle zusammen. Wir haben uns immer in der Frühstückspause auf dem Balkon getroffen und haben gescherzt oder am Billardtisch mal eine Runde gespielt oder in der Küche getroffen. Und hier ist halt alles viel größer in dem Gebäude. Und man sitzt nicht mehr direkt zusammen, man ist entfernt. Man ist auch nicht viel, aber es sind halt mal so 10 Meter zwischen den Büros. Und dementsprechend war hier gleich eine ganz eigenartige Stimmung. Ich stand, oh Gott, war das richtig, das zu tun? Aber wir brauchten ja den Platz. Wir hatten ja das Problem, dass der Platz hier knapp wurde. Ja, und dementsprechend mussten wir uns jetzt erstmal eingerufen. Aber irgendwie war in dem Moment klar, die Startup-Phase ist vorbei. Die wilden Jahre waren vorbei. Und das fand ich irgendwie schade. Und dementsprechend war ich auch erstmal ein bisschen betrübt, als wir hier im neuen Gebäude waren, wo ich mich doch eigentlich hätte freuen müssen. Mein eigenes erbautes Firmengebäude. Aber das war erst ganz anders. Und dann kam wenige Monate später noch der Tiefschlag dazu, dass Commodore dann pleite war. Und alles irgendwie auf der Kippe stand und wir entsprechend handeln mussten. Und dann habe ich mir eigentlich überlegt, okay, alles wird anders, war ja immer so mein Leitspruch, der über meinem Büro hing, den ich schon ja früh aufgehängt hatte. Den hatte ich mir natürlich auch mitgenommen hier in mein neues Firmengebäude und alles wird anders. Habe ich mir gedacht, okay, du machst doch die ganze Werbung auf dem Apple Macintosh. Dann lass uns doch alles portieren, zumindest die Bestseller vom Amiga zum Macintosh, weil es gab zu dieser Zeit kaum deutschsprachige Mac-Software. Und das wollte ich ändern. Und das habe ich geändert. Und was habe ich gemacht? Ich habe dann jedem meiner Programmierer, die damals noch die Amiga-Sachen programmiert haben, habe ich einen Macintosh gekauft. Und habe gesagt, hier, lern das. Ich hätte jetzt gerne das Programm von dir auf dieses Betriebssystem. Das klappte natürlich nicht immer, bei einigen funktioniert es nicht, aber die anderen, wo es dann geklappt hat und die verstanden hatten, was ich wollte, die sind dann angefangen zu programmieren.
Ah.
Und ja, und dann kam dann der Steuerfuchs für den Macintosh raus, Translated für den Macintosh, Haushaltsbuch für den Macintosh und so weiter. Das waren die ersten deutschsprachigen Mac-Programme und Mac-Software war damals teuer. Sondern es gab nur Adobe-Produkte für, ich glaube, 1.500 Euro musste man dafür bezahlen. Und Photoshop und Co. Es waren also alles nur sündhaft teure Produkte auf dem Markt. Jedes Computerspiel für den Mac kam aus England, war in englischer Sprache und kostete auch irgendwie 150 bis 200 Dollar. Es war also alles sauteuer und es gab vor allem nichts. Es gab ein, zwei Firmen auf dem Mac-Markt, damals Firma Pandasoft zum Beispiel, und noch ein, zwei andere, die überhaupt so Software angeboten haben. Ja, und dann kamen wir daher. Und wir waren natürlich immer noch die Youngster und wollten den Markt stürmen und haben gesagt, so komm, jetzt machen wir das, was wir auf der Amiga gemacht haben. wir machen so ein bisschen den Terrorvertriebler, sag ich mal immer, also ein bisschen laut in die Szene reingehen und durch provokante Werbung und überhaupt durch auffällige Werbung auf sich aufmerksam machen und vor allem durch viel Werbung. Und das haben wir dann auch getan. Und das lief erstmal verhalten an. Es lief an, aber es war natürlich bei Weitem nicht so diese Fanbase wie auf dem Amiga-Markt. Man kannte uns ja nicht. Und wir haben echt gezittert. Ich weiß noch, dass mein Vater ein paar Mal hier war, mit meinen Leuten auch ernste Worte gesprochen hat, so unter dem Motto, ne, es wird alles nichts besser und jetzt müssen wir alle mal richtig reinhauen und so, weil ich habe mich da einfach auch so ein bisschen lost gefühlt, muss ich sagen. Und auch dank der Unterstützung meiner Eltern hat es dann immer noch irgendwie wieder einen Ausweg gegeben und es ging irgendwie weiter. Also man hat immer irgendwie durch Gespräche noch versucht, was kann man machen, wo geht es denn weiter? Und letztlich kam ich dann aber auf die Idee, dass wir gesagt haben, okay, wir waren jetzt am Amiga-Markt auf den Messen. Immer, das müssen wir auch beim Mac-Markt machen. Und die Mac-Messen waren damals natürlich was ganz anderes als die Amiga-Messen. So eine Mac-Messe war was Elitäres. Da geht man im Anzug mit Sakko hin und mit Schlips und Kragen halt. Also da geht man nicht normal so, die Youngster, wie wir sie waren, da so malweise hin auf den Mac-Messen. Jedenfalls dachte ich das so. Und die Aussteller waren auf jeden Fall deutlich seriöser als auf den Amiga-Messen. Ja, und so sind wir dann zu einer Mac-Messe nach Frankfurt gefahren, haben dort ausgestellt. Frankfurt war von hier natürlich noch ein Stück weiter weg als Köln. Und Frankfurt war für mich, ich war das erste Mal in meinem Leben mit Frankfurt. Das war für mich so ein Kulturschock. Hochhäuser, Drogenabhängige, die im Bahnhofsviertel vor unserem Hotelzimmer, vor dem Hoteleingang lagen. Es wurden nachts irgendwelche Rennen gefahren, Polizei überall. Es war so total wild in Frankfurt, fand ich. Und ja, jedenfalls waren wir dann auf dieser Messe, hatten unseren Stand aufgebaut und der erste Messetag lief, war ganz okay. Wir haben auch nicht so wirklich viel Zuspruch auf der Messe gehabt und wir fühlten uns so ein bisschen so wie die Underdogs, die Außenseiter. Aber war ganz okay. Wir hatten, ich glaube, irgendwie an dem ersten Tag, ich weiß nicht, wir haben auch verkauft da, aber ich glaube, wir haben keine 10.000 oder keine 5.000 Euro Umsatz. Ich glaube, es war nicht so viel. Ich glaube, wir haben nicht viel verkauft. Jedenfalls, der Messestand, der sündhaft teuer war, den hätten wir im Leben nicht reingekriegt. Und dann gab es die legendäre Gravis-Party. Gravis hat damals immer die besten Partys gemacht, zusammen mit Macwelt. Die beiden haben immer geile Partys gemacht. Es gab immer eine geile Macwelt-Party und eine geile Gravis-Party. Da musste man hin. So eine Party hat auch irgendwie damals immer 200 D-Mark Eintritt gekostet, beziehungsweise später auch in Euro dann. Und das waren einfach legendäre Partys. Und wir wollten auf diese Party. Aber man kann nur mit zwei Leuten dahin pro Firma. Das heißt, man hat also nur zwei Karten bekommen. Wir waren aber irgendwie 12 Leute bei uns in der Firma. Auf der Messe. Und wir wollten da alle hin. Und da habe ich gefragt bei Gravis, Leute, was können wir denn tun, wenn wir da hin wollen? Ja, ihr könnt Karten bekommen, aber ihr müsst dann unsere Party sponsoren. Okay, was kostet so ein Sponsoring? Also ich weiß nicht, ein paar tausend Euro waren es. 4.000, 5.000 Euro. Und ja, ich sagte, okay, machen wir. Ich wollte diese Karten haben. Und ich habe all meinen Leuten vorher erzählt, wie toll diese Partys sind und dass die einfach legendär sind. Da müssen wir hin. Ja, dann haben wir die Gravis-Party gesponsert. Und unter anderem ein paar andere haben da gesponsert. Nur wir kamen auf die Idee, dass ich gesagt habe, okay, wenn wir das dann sponsoren, die Karten sind ja schön, aber ich möchte noch einen Banner aufhängen. Ja, häng mal deinen Banner auf. Und diese Gravis-Party fand statt im Atricom. Das ist quasi ein großes Hochhaus in Frankfurt, wo alles nach innen offen ist. Das heißt, die Aufzüge fahren innen und nach innen hat man so einen Innenraum, so ein Atrium und ein großes Atrium. Und unten fand die Party statt. Und ja, man konnte quasi von Etage zu Etage mit den Aufzügen fahren und mal die Party von oben bestaunen, während unten die Band spielte. Also eine ziemlich spektakuläre Location. Und auf der Gravis-Party hat sich das Who is Who der Apple-Händler getroffen, um sich dann abends selbst zu feiern. Und wir hatten Banner dabei. Aber die Banner hatten einen Durchmesser, ich glaube, von 5 Meter mal 2,5 Meter. Und davon hatten wir 5 Stück. Und ein Banner haben wir direkt mittig hinter die Band gehängt. Gravis hatte auch noch Banner, die waren aber nicht mal halb so groß wie unsere. Und alle anderen Sponsoren hatten keine Banner. So, abends die Party, 1000 Leute, überall Arktis-Banner. Ich bin an diesem Abend, ich glaube, weiß nicht, 30 Mal angesprochen worden. Ist ja geil, dass Arktis die Party sponsert, super. Danach, die Tage danach, ich habe täglich Anrufe bekommen von Leuten. Das war ja toll, die Party war ja der Hit. Schön, dass ihr das gesponsert habt. Ihr seid super und wir wollen gerne mit euch zusammenarbeiten. Und plötzlich hatten wir irgendwie kurze Zeit später 300 Händlerpartner aus dem Apple-nahen Umfeld, die unsere Produkte verkaufen wollten. Und wir haben diese Produkte dorthin geschickt, zum Teil noch persönlich vorbeigebracht. Wir haben damals einen Chrysler Voyager gehabt, den wir vollgepackt haben. Und dann ist ein Kollege durch Deutschland gefahren und hat die Software vor Ort abgeladen. Und ja, dann haben wir dann in diesen Läden mit einem schönen Arktis-Aufsteller, den wir gebaut haben, haben wir dann unsere Programme verkauft, sodass natürlich eine große Zielgruppe unsere Programme dort finden konnte. Das heißt, diese eine Gravis-Party war so der Ausschlag für unseren späteren Erfolg im Mac-Bereich. Würde ich fast so behaupten, genau das ist es gewesen. Ohne diese Party, glaube ich, hätten wir nicht so diesen Einstieg in den Mac-Bereich gehabt. Und nur, weil wir letztlich so dreist waren, einfach nicht vorher mit Gravis zu sprechen. Gravis gibt es leider nicht mehr. Wir haben sie überlebt, aber es tut mir sehr leid. Aber nur, weil wir gesagt haben, wir machen es einfach. Man muss auch mal ein bisschen dreist sein tatsächlich. Und ja, dementsprechend hat mich das auch tatsächlich getroffen, dass die Firma Gravis, damals war es noch Archibald Horlitz, mit dem wir auch öfters mal zu tun hatten, der das Unternehmen geführt hat und später wurde es ja übernommen. Und es tut mir leid, dass die Firma Gravis leider nicht mehr da ist. Das muss ich echt sagen, das war sehr wehmütig für mich zu hören, weil das waren damals die wunderbaren Erinnerungen an diese Messezeit und diese Gravis-Partys. Ich war insgesamt, glaube ich, auf 3-4 Gravis-Partys gewesen im Laufe der Jahre und das war natürlich die fetteste Party. Und die hat quasi dafür gesorgt, ja, dass es mit Arktis dann weiterging. Nach Commodore, Amigas, Pleite ging es dann im Mac-Markt weiter und zwar mit Vollgas. Und ja, das war dann so der Einstieg bei uns mit Arktis, da richtig, dass das ganze Geschäft Fahrt aufgenommen hat. Und ja, dann kam der Punkt, wo wir so ein bisschen abgehoben sind, wo man so ein bisschen größenwahnsinnig wird, sag ich mal so. Ich glaube, was jeder Unternehmer hat, das heißt nicht größenwahnsinnig, aber man möchte mehr, man wird hungrig. Und dann kam irgendjemand auf mich zu, das war so ein Außendienstler, der freiberuflich unterwegs war und unter anderem damals die Mediamärkte beackert hatte. Und ja, er kam auf mich zu und fragte so, ey, habt ihr nicht Lust mal da was zu machen? Ich sag, ja, aber da braucht man eine Listung für und die haben wir nicht und nee, das ist schwierig, aber irgendwann mal. Und dann, wie der Zufall es so will, kam dann 3-4 Wochen später ein Anruf von der Firma Apple. Apple hat mich angerufen und gefragt, hey, man bringt dort einen neuen Rechner raus, einen neuen Macintosh, der alles in den Schatten stellt, ein iMac. Und Apple hat gefragt, ob wir nicht zusammen mit Apple das Marketing bzw. das Produkt ausrollen in Deutschland, dass wir Apple unterstützen, dass deren Produkte in den Mediamärkten stehen, bei Karstadt, Saturn und so weiter. Ich sage, es hört sich ja spannend an, aber wie soll das funktionieren? Und ja, dann hieß es, okay, komm mal nach München vorbei. Da war damals die Apple-Hauptzentrale. Wir setzen uns mal zusammen und reden drüber. Ein paar Tage später, ich setze mich in den Flieger, fliege nach München, bin dann bei Apple angekommen, sitze dann da im Sitzungsraum zusammen mit, ich glaube, es waren 12, 13 andere Leute noch. Wir saßen alle in einer großen Runde. Alle klappten ihre MacBooks auf. Ich saß da mit Stift und Papier. Ich hatte keinen MacBook und hatte auch überhaupt nicht dran gedacht, wenn man nach Apple fährt, dass man natürlich mit einem MacBook dahin fährt. Ich hatte gar keinen Computer dabei. Ich hatte einfach nur Stift und Papier. Und ich saß da, alle starrten mich an. Was ist mit ihm los? Ja, und dann fing Apple an und eröffnete das Gespräch. Ja, der iMac ist das Nonplusultra. Man möchte den iMac in über 1000 Filialen im deutschen Handel präsent haben. Und das funktioniert aber nur, wenn man ein entsprechendes Softwarepaket mit anbietet, so eine Art Top-30-Sortiment, welches regelmäßig wechselt und ja, wo wir dann für sorgen sollten. Da fühlte ich mich direkt angesprochen. Da habe ich gedacht, so, okay, so der Unwichtigste im Raum bist du hier nicht, weil letztlich der Vertrieb dann ja irgendwie über mich erfolgen soll. Aber was ist denn mit der Listung? Man muss ja eine Listung haben im Mediamarkt. Das Thema hatten wir doch letztens. Und da sagte Apple, ja, das sorgen wir für. Wir fahren jetzt die ganzen Kaufhäuser ab. Wolf, komm mit. Wir fahren jetzt zum Mediamarkt. Danach geht's nach Karstadt, dann Kaufhof und so weiter. Und dann kriegst du da überall die Listung. Und so war es dann. Wir sind dann zusammen mit Apple überall hingefahren und haben überall eine zentrale Listung bekommen. Und die war damals echt kostbar. Das habe ich dann gemerkt, dass dieser Außendienstler, der Selbstständige, der sich vorher ja schon mal bei mir gemeldet hat, davon Wind bekommen hat und mich direkt angesprochen hat. Ey, ihr habt ja jetzt eine Mediamarktlistung. Ich möchte gerne für euch aktiv werden. Ich sage, klar, warum nicht? Ich sage, wir liefern schon mal die Mac-Software dahin. Und er sagt, ich habe ganz viele PC-Programme. Und PC ist ja viel verbreiteter und läuft auch viel besser. Und dann haue ich die Mediamärkte voll mit PC-Software und wir werden alle reich. So klang das unterm Strich. Und ich habe mich viel auf ihn auch eingelassen und habe mich da auch belüllern lassen. Und mein Problem war halt, dass ich gesagt habe, wir machen den Deal. Von allen Produkten, die du in den Mediamarkt stellst, kriegst du 10% Provision. Und er hat Produkte in den Mediamarkt gestellt. Wir wurden nach einem halben Jahr schon eingeladen von der Mediamarktzentrale. Wir wären Verkäufer des Jahres. So viel Umsatzsprung hat noch keiner geschafft. Einerseits mit den Mac-Software-Produkten und andererseits mit den ganzen PC-Sachen. Das wäre total super. Und ich so, oh, klasse. Wir machen hier Millionen Umsatz, Millionen. Und ja, es lief sensationell. Wir hatten das beste Jahr der Firmengeschichte, bis die Retouren kamen. Und dann kam raus, dass mein toller freiberuflicher Außendienstler, der auch noch 5 Angestellte hatte und die alle die Mediamärkte mit unseren Produkten vollgeballert haben, einfach nur gesehen hat, dass das in die Märkte reinkommt. Auch wenn noch Produkte da waren, egal, hier, ihr habt noch 10 Steuerfüchse, egal, hier sind noch 10 weitere, die werdet ihr schon los. Wurden sie aber nicht. Die einzelnen Einkaufsleiter im Mediamarkt haben dann die Produkte zum Teil einfach nur hinten ins Lager gestellt, die Paletten gar nicht mehr von uns abgeladen, weil eh noch vorne alles voll war. Aber mein Außendienstvertriebler hat natürlich gesagt, ist geliefert, ich kriege 10%. Super. Ich wusste halt nicht, dass das einfach zum Teil einfach nur da auf Palette irgendwo rumstand und ja, eben nicht verkauft wurde. Und dann kam irgendwie ein halbes Jahr, nachdem wir die ersten Sachen hingeliefert haben, die Retouren. Und es waren nicht wenige. Es waren wirklich ganz, ganz viele Retouren. Und ja, wir haben echt am Rande der Insolvenz letztlich gestanden, weil die Retouren haben uns völlig überrascht. Wir konnten auch quasi die Retouren dann ja nur noch wegwerfen. Da waren ja zum Beispiel auch Steuer-Software-Berechnungsprogramme vom Vorjahr noch dabei, die dann gar nicht mehr irgendwie verwendet werden konnten. Das heißt, wir konnten es nur in die Tonne kloppen. Der Außendienstler wurde beim Mediamarkt, bekam Hausverbot. Darauf konnte ich dann auch nicht mehr zugreifen. Geschweige denn, dass ich irgendwelche Provisionen zurückbekam. Der war dann schon irgendwie unterwegs nach Prag. Und ja, das Einzige, was ich machen konnte, war sein 5-köpfiges Außendienstlerteam anstellen, denen noch einen eigenen Wagen für den Außendienst kaufen und dann nochmal direkt loszusenden. Das heißt, ich hatte dann einen eigenen Außendienst, der dann erstmal in den Mediamärkten aufgeräumt hat und versucht hat, da noch zu retten, was zu retten ist. Und dann natürlich ganz gezielt erstmal Produkte nachzuliefern. Das war eine Heavy-Zeit. Und Gott sei Dank kam dann irgendwann ein zufälliges Produkt auf uns zu, wo ich einfach im Nachhinein denke, wieso habe ich da so lange überlegt? Es gibt ja immer so zündende Momente. Und dieses Produkt, ich glaube, es hat jeder von früher schon mal gesehen auf seinem Rechner. Es war der Aquarium-Bildschirmschoner. Ein Bildschirmschoner, eigentlich war es ja nicht, weil letztlich, wenn dieser Schoner anlief, fuhr der Rechner auf Hochtouren, weil er hat quasi Fische in einem Aquarium simuliert und das sah einfach völlig echt aus. Die sahen total täuschend echt aus. Und der Aquarium-Bildschirmschoner war damals, glaube ich, so der Bildschirmschoner, der auf fast jedem Rechner Deutschlands lief. Aber das war auch am Anfang nicht so, weil ich hatte diesen Schoner im Internet entdeckt und hatte mit dem Hersteller, hatte ich ein Gespräch geführt. Ich sage, ey, wir wollen diesen Schoner haben, den finde ich toll. Und die haben gesagt, ja, kannst du haben, Lizenz kostet 5 €. Du musst aber 500 Stück abnehmen. Und ich so, boah, 2.500 € ist aber viel Geld. Ich weiß nicht. Und dann habe ich lange hin und her überlegt und irgendwann habe ich gesagt, komm, ich mache das jetzt. Und dann haben wir diesen Schoner an den Markt gebracht und der lief gar nicht. Wir haben ihn auch in die Mediamärkte gestellt und er lief nicht. 2, 3 Stück im Monat oder in der ersten, nee, nicht Monat, in den ersten Wochen, das lief also gar nicht. Und ich habe gedacht, okay, war jetzt ein überschaubares Risiko, war jetzt nicht ganz so wild. Aber ich überlege gerade, waren es Euro oder waren es noch D-Mark für den Schoner? Jedenfalls war es die Zeit, wo der Film Findet Nemo in die Kinos kam. Findet Nemo, der Fisch, Picasso Brückenfisch hieß er, glaube ich, oder dieser Nemo-Fisch, das war damals der Burner an den Kinokassen. Und jeder wollte diesen Film sehen. Und genau diese Fische, wie in Findet Nemo, waren in meinem Aquarium Bildschirmschoner. Und ab diesem Tag, ab dem Wochenende, wo der Film anlief, ging dieser Bildschirmschoner durch die Decke. Jeder wollte diesen Bildschirmschoner haben. Wir haben nicht Hunderte verkauft, wir haben Tausende verkauft über die Mediamärkte von diesem Schoner. Aber das war halt so, ja, das war unsere Rettung letztlich irgendwo, ne? Also das lief irgendwie richtig wild dann los. Es waren zum Teil pro Tag 1.000 Bestellungen für diesen Bildschirmschoner und wir kamen gar nicht mehr so schnell nach mit der Nachproduktion. Das hat uns letztlich den Arsch gerettet. Irgendwo, dass man wieder so ein Produkt hat. Und letztlich haben wir auch mit diesem Bildschirmschoner einen Großteil der Schulden unseres Gebäudes hier abbezahlen können. Das war dann so ein One-Shot, One-Take-Erfolg. Ne? Aber diese Mediamarkt-Geschichte generell mit dem Außendienst, die hat uns fast echt alles gekostet hier. Und das waren also so die turbulenten Anfangszeiten bei Arktis. Da haben wir dann auch bei Arktis erst die Software verkauft. Wir fingen ja an als Arktis Software. Das war ja die Zeit, da gab es ja auch noch erst am Anfang noch nicht das iPhone. Erst kam ja der iPod und dann später das iPhone. Und als der iPod rauskam, gab es Hüllen für den iPod. Die sollten 60 Euro damals kosten. Und da haben wir gedacht, wer kauft sowas? Wie so eine Hülle? Wie brauche ich eine Hülle für einen iPod? Das ist doch ein Gerät. Vorher gab es auch keine Hülle für irgendwas. Und das konnte ich mir gar nicht so vorstellen, dass mir jemand eine Hülle dafür kauft. Aber dann haben wir tatsächlich mal so ein, zwei Hüllen spaßeshalber ins Sortiment aufgenommen. Ich weiß noch, wir haben damals hier bei der Firma einen sogenannten Mac Day veranstaltet. Das war so Haus der offenen Tür. Und an diesem Tag kamen dann so pro Tag irgendwie so 2000 Leute tatsächlich hier hin bei uns aufs Dorf in Rosendahl hier und sind hier durchs Firmengebäude gestürmt. Und da haben wir halt diese Hüllen auch erstmalig, glaube ich, verkauft. Und die wurden tatsächlich gekauft. Ich glaube, nur 3 oder 4 Stück. Aber ich war fasziniert, dass jemand so viel Geld für eine Hülle ausgibt. Und ja, das war quasi so der Beginn, wo wir dann bei Arktis nicht nur Software verkauft haben, sondern auch so ein bisschen Hardware. Und so hat sich das Blatt dann immer mehr gewendet, weil das Internet natürlich immer besser und schneller wurde und im Streaming-Zeitalter man Software sowieso eigentlich nicht mehr auf CDs, was ja später gekauft hat, sondern geladen hat. Und dementsprechend haben wir dann unser Sortiment auf Dauer umgestellt. Und wieder hieß es, alles wird anders. Und das waren da so quasi die Grundsteine, wo wir dann anfingen, dann auch als das iPhone rauskam, iPhone-Hüllen zu verkaufen, Adapter, Kabel, iPad-Ständer und all diese Geschichten. Und so haben wir uns quasi von einem Softwarehandel gewandelt, ja, zu einem Zubehörlieferanten. Und das war damals noch so, wir fühlten uns so ein bisschen wie das kleine Amazon, sag ich mal, also jetzt im Sortimentssinne, dass wir quasi alles anbieten, was Apple-Fans brauchen in einem Shop. Das funktionierte ja damals noch so, weil es war einfach nur so, dass die Leute halt auch wirklich uns so gesehen haben. Das heißt, die haben bei uns die Kabel, Adapter, Ständer, alles gekauft. Aber dann wurde halt Amazon und die anderen Marktplätze immer größer und viele Kunden haben halt den täglichen Bedarf an Kabeln und Adapter eben dort gekauft, weil sie natürlich auch zum Teil günstiger waren, weil die Lieferung direkt aus China kam. Und ja, das war dann für uns, irgendwann kam der Knackpunkt, dass wir gesagt haben, nee, wieder wird alles anders, wir müssen unser Sortiment mal komplett ausdünnen. Wir fangen jetzt an, eine Brand zu werden. Wir verkaufen jetzt Produkte unter dem Namen Arktis. Und das war letztlich dann auch der Weg, wo wir dann heutzutage zum Beispiel unter dem Label Arktis Band Apple Watch Armbänder verkaufen. Und das auch im Moment sehr, sehr erfolgreich. Und auch hier gibt es ja wieder eine Geschichte eines Konkurrenten, die ich gerne nochmal in einem anderen Podcast ausführlich erzähle. Das würde jetzt das Rahmen des heutigen Podcasts sprengen. Aber letztlich ist das auch wieder so eine Story, dass man an seinen Herausforderungen wächst und ja, was man alles wieder so mitnehmen kann und lernen kann. Und jedenfalls ist es aktuell so, dass wir mit Arktis Band ganz erfolgreich sind, was aber nicht heißt, dass ich in 1, 2, 3 Jahren nicht noch wieder was ganz anderes machen werde, weil es nicht, weil ich das will, weil ich sprunghaft bin, sondern weil es vielleicht einfach die Marktsituation erfordert. Und ja, das war einfach so, das waren jetzt so 40 Jahre Arktis-Gründer-Story mal zusammengepackt. Es ist aber in dieser Zeit noch so viel mehr passiert. Es ist noch, wir haben uns ja auch immer ausprobiert, zum Beispiel in virtuellen Welten. Damals war Second Life ein Thema. Das war ein Riesenbereich, den wir auch abgearbeitet haben. Auch nochmal ein eigenes Thema für einen der kommenden Podcasts. Dann alles, die Höhen und Tiefen, was hier im Laufe der Jahre noch so passiert ist, auch in Sachen Personal. Es gab zum Beispiel Mitarbeiter, die während meines Urlaubs hier versucht haben, mich aus der Firma zu kicken oder sich selbstständig zu machen mit dem Sortiment von mir. Also hier sind die wildesten Sachen passiert, bis hin zu 3 Einbrüchen, die wir auch verarbeiten und verkraften mussten, bis letztlich hin zu dem Tod meines Kollegen, meiner rechten Hand hier, in dessen Büro ich jetzt hier sitze. Und wo jetzt einfach alles wieder hochkommt. Und das möchte ich gerne jetzt auch in den folgenden Podcast gerne mit euch weiter beackern. Und ich weiß nicht, ob euch die letzte Stunde, in der ich euch jetzt mal so die Gründungsphase so im Überblick erzählt habe, ob euch das berührt oder mitnimmt und ob ihr einfach mehr erfahren möchtet. Und deswegen finde ich es halt, wichtig, wenn ihr mir mal Feedback gibt, dass ich einfach weiß, ich bin ja auf dem richtigen Wege. Und wenn ja, dann würde ich gerne weitermachen und einfach noch viele Geschichten aus fast 40 Jahren Arktis und Unternehmertum erzählen. Und auch so die Dinge, die Emotionen, die passiert sind und auch so die Tipps und Tricks vielleicht auch mitgeben, die euch weiterbringen in eurem Business. Sei es nun die Umstellung der entsprechenden Software des Shops bis hin zu Learnings aus Dingen, die wir gemacht haben, die richtig waren, aber auch viele Sachen, die falsch waren. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich jetzt auf dieser spannenden Reise begleiten würdet. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, hier mein Podcast-Studio aufzubauen und meinen ersten Podcast aufzunehmen und ich bin mega gespannt auf euer Feedback. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und Zuhören natürlich. Das ist ein Videopodcast, das heißt, ihr könnt ihn auf YouTube sehen, auf einem neuen Podcast-Kanal, aber natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei Apple und ja, überall da, wo es halt Podcasts noch zu hören gibt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei euer Rainer Wolf.